Hallo, lieber Dr. Gerald Hüther, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und sich heute Zeit genommen haben für das Interview und für die Teilnehmer. Und ich würde Sie einmal kurz vorstellen und dann direkt einsteigen mit der ersten Frage, außer es gibt etwas zu ergänzen.
Nein, sehr gerne. Können Sie
Okay,
gleich loslegen.
gut. Sie sind Neurobiologe und einer der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Ich glaube, viele, viele Menschen kennen Sie inzwischen, aber ich stelle Sie trotzdem etwas ausführlicher vor. Sie haben ein Biologie- und Forschungsstudium an der Universität Leipzig absolviert und dort auch promoviert und Sie haben Ihre Habilitation an der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen erworben und Sie waren unter anderem am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen tätig. Sie sind Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und vieler Bücher. Unter anderem haben Sie sich wissenschaftlich damit befasst, wie unsere früheren Erfahrungen sich auf unsere Hirnentwicklungen auswirken und auch wie sich Angst und Stress auf uns auswirkt. Und in Ihren Büchern geben Sie viel mehr Anregungen dazu, wie wir mit uns anders umgehen können, mit uns als Gesellschaft, aber auch was im Bildungssystem vielleicht ja, revolutioniert oder neu gestaltet werden müsste. Und ich würde gern mit der ganz gängigen Frage einsteigen, die Sie bestimmt schon viele Male gehört haben, aber was ist denn das Problem an unserem herkömmlichen Bildungssystem?
Problem ist, dass die Kinder mit viel Entdeckerfreude da mit 5 oder 6 Jahren reingehen und dass das dann innerhalb der ersten paar Jahre meistens leider schon verschwindet und dass sie hinten rauskommen mit einem Zeugnis, aber sie haben ihre eigentliche Freude am Entdecken und dann natürlich auch am Gestalten und am Tätigsein auf eine katastrophale Art und Weise verloren. Das ist sehr bedauerlich und ich glaube, das können wir uns im 21. Jahrhundert nicht mehr leisten, wo es ja nicht mehr darum geht, irgendwie möglichst gut zu funktionieren und die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern da muss man ein bisschen Spaß dran haben an dem, was man tut. Da müsste man ein bisschen kreativ sein, da muss man gute Ideen haben, da muss man gelernt haben, mit anderen zusammenzuarbeiten. Da muss man Handlungen planen können, die Folgen abschätzen können, Impulse kontrollieren und auch mal ein bisschen Frust aushalten. Und dann muss man auch mal ein bisschen Mitgefühl haben oder die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, auch sich ein Bild von sich selbst zu machen und was man eigentlich für einer werden will. Und dann habe ich jetzt schon so ungefähr umrissen, worauf es ankommt. Und ich weiß nicht, in welchem Schulfach man das lernen soll und wie man dafür Zensuren kriegen soll.
Und nun ist das ja eine Debatte, die wir eigentlich gefühlt einmal jährlich in den Medien verfolgen können. Also es gibt mindestens einmal im Jahr kann man Artikel darüber lesen, wie müsste Schule anders sein, damit, ja, damit wir bestimmte Dinge besser entfalten können. Also zum Beispiel in Teams arbeiten, im Projekt arbeiten. Warum wird es nicht umgesetzt?
Es sind ja viele Leute, die in der Schule und außerhalb der Schule sich redlich Mühe geben, das einigermaßen auszubügeln, was da an systemischen, ungünstigen Voraussetzungen in diesen Schulen passiert. Und ich habe das ja auch versucht und ich fürchte, es geht nicht. Und zwar nicht, weil die Leute vor Ort das nicht könnten, die armen Lehrer und Lehrerinnen sind ja im Grunde genommen auch Opfer dieses ganzen bürokratischen Systems, sondern weil es zu viele gibt in der Bevölkerung, ältere Herren und Damen, so in meinem Alter, die aber das Wählervolk stellen. Und sobald man als Politiker, auch als fortschrittlicher Kultuspolitiker auf die Idee käme, mal öffentlich sich zu äußern und zu sagen, es ist eigentlich blöd, dass wir ein Schulgesetz haben, wo jedes Kind hin muss. Und was dann dazu führt, dass wenn man die fragt, warum gehst du in die Schule, dann sagen die, weil ich muss. Und es ist auch eigentlich blöd, dass wir immer noch die Zensuren da austeilen, dass wir da so einen Leistungsdruck machen, dass wir da Lehrpläne erstellen, von denen sowieso keiner weiß, ob das, was da gelernt werden soll, in 20 Jahren noch irgendjemand gebrauchen kann. Wenn das ein Politiker wagt, öffentlich zu sagen, hat der bestenfalls noch ein halbes Jahr in seinem Amt. Der wird rausgejagt. Und zwar voller Entrüstung. Da gibt es welche, die sagen dann, das geht so nicht. Und dann entsteht ein Sturm der Entrüstung über diese laxe Art und Weise, mit diesem ernsten Thema Schule umzugehen. Und das sei ja schließlich kein Ponyhof. Und die Kinder müssten ja auch lernen, wo es lang geht. Und das heißt, es ist eine ganze Generation von Menschen da, die dann auch diese Politiker sozusagen ständig berücksichtigen müssen bei ihren Entscheidungen. Eine ganze Generation von Menschen, die nicht daran glauben kann und sich auch gar nicht vorstellen kann, dass man als Heranwachsender gerne lernt. Von sich aus, weil man Freude dran hat. Und deshalb wird ihnen da systematisch die Freude versaut, damit all diejenigen recht haben, die sagen, man lernt nur was, wenn Druck gemacht wird.
Und beobachten Sie denn in der jüngeren Generation, dass es da schon eher ein Bewusstsein dafür gibt, was, sage ich mal, falsch läuft und was anders sein könnte? Oder wird einfach nur der Frust größer? Oder nehmen die das genauso hin, wie unsere Generation es hingenommen hat?
Ich glaube, die leiden natürlich darunter, so wie auch unsere Generation schon darunter gelitten haben. Bei uns war der Druck noch nicht so stark. Ich bin noch in so einer Zeit in die Schule gegangen, als da mittags Feierabend war. Da habe ich meinen Ranzen in die Ecke geworfen und dann fing das Leben an. Mhm. Und das ging so ungefähr bis 16. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass die Schule irgendeine Art von Belastung für mich dargestellt hat. Und mir war das auch vollkommen wurscht, was ich da für Zensuren gekriegt habe. Und das gibt es heute nicht mehr. Heute arbeiten die. Und die arbeiten, die strengen sich an, schon in der Grundschule, setzen sich selber unter Druck. Mhm. Glauben, dass das also jetzt unbedingt notwendig ist und glauben auch ihren Eltern und den Erwachsenen, die da ständig sagen, wenn du in der Schule abkackst, wird aus dir nichts mehr. Mhm. Und dann entsteht diese Art von Bulimie lernen, wo man eben das Zeug auswendig lernt, um es dann in so einer Prüfung wieder von sich zu geben und es anschließend so schnell wie möglich wieder zu vergessen. Das ist einfach alles krank, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Und da werden auch die Kinder krank, aber es ist interessant, dass eben auch die Lehrer daran krank werden. Es gibt kaum so eine kranke Bevölkerungsgruppe wie die Lehrer. Und das heißt, es ist in hohem Maße ungesund. Hier können tapfere Pädagoginnen und Pädagogen, die sich eigentlich für das Wichtigste entschieden haben, was man überhaupt als Mensch im Leben machen kann, nämlich junge Menschen ins Leben zu begleiten, die können dann eigentlich nur scheitern und können feststellen, dass das nicht geht, dass das, was sie eigentlich mal wollten, nicht funktioniert in diesen Einrichtungen und dass ihnen dann alles über den Kopf wächst und dann am Ende geben die auf und werden krank. Klar, was soll der Körper sonst noch machen, wenn man so ein Leben führt, was man eigentlich gar nicht leben will?
Und das ist ja eigentlich ein Problem, was wir auf jeder Ebene inzwischen sehen. Also bei den Kindern steigen die Burnout-Raten, bei den Lehrkräften, aber auch in unserer herkömmlichen Arbeitswelt. Also es scheint ja alles miteinander verstrickt zu sein. Ist es denn das unweigerliche Ergebnis von unserem Erziehungs- oder unserem Bildungssystem, dass wir uns einfügen in etwas, wo wir irgendwann merken, irgendwie ist es gar nicht das, was ich möchte, sondern es ist das, was das System aus uns quasi gemacht hat, in Anführungsstrichen.
Nein, die eigentliche Ursache ist unser Wirtschaftssystem. Also was wollen Sie anders erwarten von einer Gesellschaft, die sich selbst einem Wirtschaftssystem verschrieben hat, wo ständig Wachstum stattfinden muss und wo ständig neue Märkte erschlossen werden müssen, wo alles im Wettbewerb zueinander in unsinnigen Variationen produziert wird, wo jeder Kunde sozusagen beworben wird und ihm erzählt wird, warum er das alles auch noch haben muss, was da produziert wird. Und damit man diese ganzen Produkte absetzen kann, braucht man ja auch Leute, die das kaufen wollen. Und da kann ich nur sagen, Menschen, denen es gut geht, die bei sich sind, die wissen, wozu sie auf dieser Erde sind, die so ein Gefühl haben, dass sie auch was wert sind und die für sich so auch diese Vorstellung haben, was sie für jemand sein wollen, Selbstachtung zum Beispiel oder Würde, bewahren, die lassen sich nicht verführen. Die stehen dann nicht zur Verfügung. Da kann einer kommen, kann denen sonst was anbieten, das brauche ich nicht. So, und wenn es davon zu viele gäbe, wäre unser Wirtschaftssystem kaputt. Also braucht man eine hinreichende Anzahl von solchen willfährigen Konsumenten. Und willfährig ist ein Konsument oder ein Mensch dann, wenn er eigentlich unzufrieden ist, wenn er etwas tut, was ihm nicht gefällt, wenn er sich nicht entfalten kann, wenn er immer das machen muss, was andere ihm sagen, dann geht es ihm halt nicht so gut. Und dann muss er sich irgendwie zwischendurch was gönnen, wie das so im Deutschen heißt. Und damit er sich das gönnen kann, muss er auch möglichst viel Geld verdienen und dann ist er in der Schraube drin und die meisten schaffen es bis zur Rente nicht wieder raus aus dieser Tretmühle.
Und dann ist es ist ja im Prinzip auch so, dass wir uns einordnen. Also es geht erstmal alles dahin, Hauptsache du hast einen Job. War früher so ein Glaubenssystem in meiner Jugend. Ja? Also das war so das höchste Ziel, dass man einen Job überhaupt erhält, dass man die Chance bekommt, einen Beruf auszuüben. Und ich habe das Gefühl, das bringt uns auch dahin, dass wir nicht mal hinterfragen, wo wir denn arbeiten. Wer ist denn unser Arbeitgeber? Also es gibt ja viele Konzerne, die man vielleicht, wenn man es als Mensch ethisch hinterfragen würde, im Privaten gar nicht unterstützen wollen würden. Aber wenn es darum geht, erstmal einen Job zu bekommen, der möglichst gut bezahlt ist, dann habe ich das Gefühl, vergessen wir manchmal diese Frage, oder?
Ja, das hängt einfach davon ab, was uns wichtiger ist. Also man kann ja auch mit, was weiß ich, 500 Euro im Monat zurechtkommen. Und dann braucht man sich nicht zu verkaufen an irgend so einen Konzern, der irgendwas macht, wo man eigentlich gar nicht dahinter steht und wo man das gar nicht will. Es gibt ja viele solche junge Leute, die das machen. Und dann gibt es noch die anderen, die haben dann eine tolle Ausbildung und hinter denen laufen diese großen Konzerne händeringend her. Das sind die High Performer aus dem Bereich vor allen Dingen der Ingenieurswissenschaften. Und die gehen dahin und sagen, ich muss jetzt nicht hier bei Ihnen anfangen. Also ich würde erst mal gerne wissen, was Sie machen. Ich würde das Team gerne mal kennenlernen. Ich würde dann auch gerne wissen, ob Sie auch einen Kindergarten haben und ob der so ist, dass der mir auch gefällt. Und dann hatte ich auch vor, im nächsten Jahr noch Elternurlaub zu nehmen. Da würde ich auch gern hören, was Sie dazu sagen. Und dann bleibt Ihnen die Luft weg. Die Personalchefs dieser Firmen wissen mit diesen jungen Führungskräften, die da in Zukunft immer häufiger auf sie zukommen, gar nichts anzufangen. Und dann heißt es nicht, ich, Personalchef, überlege mir mal und sage Ihnen in der Woche Bescheid, ob ich Sie nehme, sondern der Kandidat sagt, ich überlege mir das jetzt mal und sage Ihnen dann in ein paar Tagen Bescheid, schicke Ihnen eine SMS oder eine Mail oder einen Twitter, dann, ob es geht oder ob ich das machen will oder nicht. Und dann nützt es auch nichts, den können Sie dann auch, solchen jungen Leuten können Sie da auch einen Dienstwagen und einen Fahrer anbieten. Und sonst was für Gratifikationen oder Incentives, wie Sie das nennen. Damit kriegen Sie die nicht. Und das ist diese neue Welt. Und es gibt eine ganze Menge solcher jungen Menschen, die einfach nicht mehr bereit sind, sozusagen sich einfach funktionalisieren zu lassen für das, was ihnen davon irgendjemand versprochen wird.
Ja, um vielleicht auch schon mal ein Beispiel zu nennen. Meine Tochter ist jetzt seit einem halben Jahr in der Schule und ich habe das Gefühl, es geht erstmal darum, wir werden nur auf Quatsch konditioniert. Ja, man kann es ganz gut beobachten. Der Bleistift muss in der Federtasche dort sein und in dem Heft muss es dort rot angemalt sein. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es die Bestrafung im Sinne, dass man auf die Benimmampel auf gelb geschalten wird. Und dann merkt man schon, wie das so das kleine System ja belastet, ja, und wie eigentlich dort auch schon Angst in unser System kommt. Wenn wir uns falsch benehmen, dann erwartet uns etwas Unangenehmes, ja. Und dieses Gespür dafür, ich habe das Gefühl, dass es junge Menschen immer mehr mitbringen. Also meine Tochter sagte dann, Eines Tages ist ihr klar geworden, sie muss gar nicht auf ihre Lehrerin hören. Sie hat die Wahl. Und es ist das, was immer mehr irgendwie durchdringt, dass junge Menschen irgendwie da selbstbewusster sind und es viel besser reflektieren können, was da vor sich geht? Oder konnten wir das auch reflektieren und haben es nur vergessen, dass es uns genauso nicht gepasst hat?
Wir kommen aus einer Zeit, wo da nicht so sehr viel hinterfragt worden ist.
Ja.
Aber das war vielleicht auch gar nicht nötig, das zu hinterfragen, weil es gar nicht so bedeutsam war. Also man konnte, was soll man sich so lange mit diesem Thema Schule aufhalten, wenn es doch nach meinem Tag vorbei ist. Mhm. Und es sowieso nicht so richtig drauf ankam. Jetzt das Problem ist, dass das zu bedeutend geworden ist, zu wichtig geworden. Und deshalb muss man jetzt eine Lösung finden. Und das, was dann passiert ist, dass diese Kinder und Jugendlichen, damit sie in dieses ganze System hineinpassen, müssen die sich ja gewissermaßen selbst im Hirn bestimmte Bedürfnisse weghemmen.
Hm.
Zum Beispiel dieses Bedürfnis, sich zu bewegen oder was zu entdecken, was zu gestalten. Das muss dann weg. Auch manchmal sowas wie Mitgefühl und so Einfühlungsvermögen kann man in manche Schulklassen echt nicht gebrauchen. Und dann wird das unterdrückt. Und wenn man das gut unterdrückt hat und es dann weg ist, also dann hat man es so weggehemmt, dass es sich nicht mehr meldet, also zum Beispiel das Bewegungsbedürfnis, dann kann man den ganzen Tag im Stuhl sitzen, kommt nichts mehr. Das baut einem kein anderer ins Hirn, sondern das macht man selbst. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist die Lösung, die man findet als Kind, weil es nicht anders geht. Weil man will ja eigentlich in die Schule gehen. Und man möchte ja, dass die Lehrerin einen mag. Und man möchte ja, dass die Mama und der Papa froh sind, dass man das so gut gemacht hat. Also biegt man sich selbst so zurecht, dass es passt. Und viele wickeln sich da ihre vitalen Bedürfnisse so sehr ein, dass die dann am Ende spitzenmäßig funktionieren. Aber die sind auch gar nicht mehr lebendig. Das ist dann weg. Dieses ganze wunderschöne Tanzen und Singen und Umherspringen und spielerisch die Welt erkunden, das können die dann gar nicht mehr. Die sind nur noch am Arbeiten. Und am sich vorbereiten auf die nächste Prüfungssituation. Wunderbar. So passt man dann in die Welt und wird man meistens als Erwachsener auch noch ziemlich erfolgreich. Und natürlich geht es einem gar nicht gut. Und deshalb muss man sich dann immer was gönnen. Also die Traumreisen oder die großen Autos oder die dicken Häuser. Dann glaubt man, dass wenn man das alles erreicht hat, dass man dann endlich glücklich ist. Wird einem ja dann auch so angepriesen.
Ja.
Und dann manche merken es überhaupt nicht, dass sie dadurch nicht glücklich werden. Versuchen dann immer noch mehr und noch weiter weg und noch größer. Und man kann auch Menschen nicht ändern. Also entweder man kommt selber zur Vernunft und macht die Kurve, oder man muss es eben so bis zum Ende auskosten, diese Situation, in die man sich selber gebracht hat. Was wir immer gerne machen, ist, dass wir sagen, die anderen sind dran schuld. Ja, die waren schon insofern dran schuld, als die uns gar nicht so viel Raum gelassen haben, noch andere Lösungen zu finden, als die wir dann gefunden haben, vor allen Dingen als Kinder. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Also das war dann schon ungünstig, was sie da uns vorgegeben haben. Aber es hat uns dann auch später niemand daran gehindert, das auch zu erkennen, zu merken, in was für eine dumme Falle wir da gelaufen sind. Dass wir eigentlich ziemlich blöd waren, dass wir unsere ganze Sinnlichkeit, unsere Körperlichkeit, unsere Freude am Entdecken und Gestalten und weiß der Kuckuck, ach, dieses Bedürfnis, sich um irgendwas auch mal zu kümmern und für irgendwie nicht umsonst auf dieser Welt umherzutappen und irgendwie seinem eigenen Dasein Sinn zu geben. Das wäre ja schön gewesen, wenn man das nicht hätten alles so einwickeln müssen. Und das kann man aber erkennen. Und wenn man das erkannt hat, dann kann ich mir vorstellen, kommt der eine oder andere auf die Idee, dass der dann sagt, nee, also so einer wollte ich nun auch nicht sein. Und dann kann er sich entwickeln. Wieder auswickeln.
Ja. Das stimmt. Ich glaube, es ist auch gerade das, was passiert, ja, dass man, oder als Kind dachte man immer noch, so werde ich auf keinen Fall. Und dann irgendwann sieht man sich vielleicht in der Situation, wo man doch auf einmal so ist, rennt man selber mit dem Anzug rum, obwohl man als Kind dachte, nee, in sowas quetsche ich mich später nicht rein, ja. Aber Sie haben auch ein Buch geschrieben, was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. Und Sie sagen, unser Grund, oder was wir wirklich im Wesenskern sind, sind verschiedene, oder Sie haben verschiedene Wörter benannt: Liebe, Vertrauen, Offenheit, Entdeckerfreude, Gestaltungslust, Mitgefühl, Vertrauen, auch Eigensinn, das fand ich spannend. Und Sie sagten vorhin, wir haben es ja gelernt, diese Prozesse wegzudrücken, damit wir einfach den ganzen Tag stillsitzen können. Was können wir denn tun, um das wieder zu aktivieren oder wieder zurückzufinden zu dem, was wir wirklich sind, aus neurobiologischer Sicht?
Es wird leichter, wenn man sagt, dass wir haben das ja nicht weggedrückt, sondern wir haben das gehemmt. Also wir haben hemmende Vernetzungen darüber gelegt, die das jetzt die so weghemmen, dass das nicht mehr hochkommt. Also dass da kommt, die Neuronen wollen feuern und das wird aber gehemmt. Und dann ist es weg. Da kommt es nicht mehr. Und das, was man jetzt schon ahnt, ist das jetzt, das nützt jetzt nichts, wenn ich einen, der so geworden ist, dann sage, nun komm mal, werd mal wieder ein bisschen lebendiger. Ne? Wo ist denn hier deine Sinnlichkeit, wo ist denn hier deine Bewegungslust und deine Freude an deiner eigenen Körperlichkeit oder am Entdecken und Gestalten? Mit Ermahnungen kommt man da nicht weiter, mit Aufklärung eigentlich auch nicht, mit Druck und Belohnungen auch nicht. Ja? Also jetzt sei mal ein bisschen sinnlicher und dafür kriegst du dann dieses oder jenes. Das funktioniert alles nicht. Also das heißt, wir machen uns auch ständig vor, weil wir uns gegenseitig einreden, wir könnten den anderen ändern. Das sollte man ganz dick in seinem Hirn durchstreichen. Geht nicht. Man kann keinen Menschen verändern. Der Einzige, der sich verändern kann, ist man selbst und das macht man nur, wenn man will. Und dazu muss man einen Grund haben, dass man sich selbst verändern will. Und wenn ich mich jetzt so weit eingewickelt habe mit diesen ganzen Bedürfnissen, dann heißt die Frage, was müsste denn passieren, dass ich mich wieder auswickeln will? Das kann doch nur so sein, dass das, was ich dann erwarte, wenn es wieder käme, meine Sinnlichkeit und meine Freude am Entdecken und Gestalten, wenn das wieder käme, müsste ich das Gefühl haben, dass ich dann wieder richtig lebendig bin, dass mir das Leben dann mehr Freude macht. Dann könnte ich mich dran machen und könnte das auswickeln. Es müsste mir wichtiger sein, lebendig zu sein, als gut zu funktionieren. Die meisten lassen sich für sowas nicht gewinnen. Und deshalb passiert es dann eigentlich eher zufällig. Vielleicht muss es auch durch Zufall passieren. Es gibt einfach Gelegenheiten, in die wir manchmal geraten, wo wir mit unseren verwickelten Anteilen und Bedürfnissen wieder in Berührung kommen. Ja, also im Kino, gerade guckt man sich einen Film an und auf einmal merkt man, dass man das falsche Leben lebt. Oder ein Buch lesen geht auch manchmal. Manchmal im Wald, in der Natur, wo es einen so richtig übermannt. Im Theater vielleicht. Und am häufigsten in einer Begegnung mit irgendeinem anderen Menschen, wo man plötzlich merkt, so möchte ich auch sein. Der ist so frei, der hat keine Angst und der kann so sein, wie er ist. Und dann kann es sein, dass man dann wieder mit diesem Anteil da in Berührung kommt und dass man sagt, jetzt reicht es mir, mache ich nicht mehr mit. Und dann ist, glaube ich, keine Kunst. Wenn man es erstmal will, kann man das auch auswickeln. Weil es gibt keinen Grund, das weiter eingewickelt zu lassen. Nur wenn man das nicht als hochattraktiv findet, sich zu entwickeln, dann wird man eher so weitermachen wie bisher. Wozu soll man da so ein Risiko eingehen? Wer weiß, was dann passiert? Vielleicht habe ich dann die alten Freunde nicht mehr, mit denen ich jetzt immer zum Motorradrennen gegangen bin, weil mir dann vielleicht Motorradrennen überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und so vermeiden das die Leute, sich nochmal in eine Situation zu bringen, wo es sie berührt. Und das ist auch ein bisschen Tabu in unserer Gesellschaft. Also Es geht ja nicht darum, dass ich den anderen berühre im Sinne von anfassen, sondern dass ich dem anderen helfe, wieder mit sich selbst in Berührung zu kommen. Das traut sich kaum ein Psychotherapeut. Pädagogen überhaupt nicht. Mhm. Und auch in der Partnerschaft, glaube ich, macht man lieber ständig an dem anderen rum, dass der endlich so werden soll, wie man sich das wünscht, als dass man eine Situation herbeiführt, wo der mit sich selbst und seinen verdrängten und gehemmten und verwickelten Anteilen wieder in Berührung kommt. Mhm.
Ja, also es ist spannend, was Sie sagen. Also es hat im Prinzip in jedem Bereich unseres gesellschaftlichen Lebens Einzug gehalten. Und manchmal können wir es sehen, warum auch immer, welche Prozesse dazu geführt haben, dass es, weil Sie gerade sagten, es ist auch im pädagogischen Bereich oder im Zwischenmenschlichen, wenn auf therapeutischer Ebene miteinander gearbeitet wird. Aber wenn wir jetzt merken, ich glaube, oft kommen Leute erst zu diesem Punkt, wenn der Schmerz im Leben zu groß ist, ja? Also so aus freien Stücken erstmal schwierig, aber irgendwann erreichen wir vielleicht so eine Schmerzgrenze, wo wir wissen, okay, zurück ins alte Leben ist schmerzhafter, als jetzt einfach was Neues auszuprobieren. Vielleicht braucht man das als Mensch, keine Ahnung. Und aber was könnte so der erste Ansatz sein? Sie sagten zum Beispiel auch auf Ihrer Homepage, das zutiefst Menschliche in uns zu entdecken, wird unsere wichtigste Aufgabe im 21. Jahrhundert. Und wie können wir das wieder wahrnehmen? Also Sie sagten gerade im Theater, aber wie kann ich beginnen, mich auszuwickeln, um zu erkennen, was eigentlich vor sich geht? Also die wenigsten oder viele sagen ja, wie Sie vorhin gesagt haben, im Schulsystem, Noten, das ist alles in Ordnung. Also viele sind ja auch einverstanden mit dem, was läuft, ja?
Das Problem, was wir in unserem Zusammenleben haben, ist, dass wir in einer Welt leben, in der es üblich ist, dass einer den anderen wie so ein Objekt benutzt oder ihn zum Objekt macht. Also die Eltern, ihre Kinder und die Lehrer, die Schüler und die Lebenspartner einander und die Verkäufer von irgendwelchem Zeug, die Kunden und der Vorgesetzte, seine Mitarbeiter, immer wird sozusagen der eine dazu neigen, den anderen zum Objekt zu machen, zum Objekt seiner Vorstellungen, seiner Erwartungen, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen, seiner Maßnahmen und was, das kennt er ja, das weiß ja jeder, wie das den ganzen Tag läuft. Das ist das, was uns ständig passiert. Das hat, als wir das erste Mal als Kinder erleben mussten, ziemlich wehgetan. Und da mussten wir ziemlich schnell auch eine Lösung finden. Und die ist im Hirn auch gut verankert. Und da haben die meisten die Lösung genommen, die die Erwachsenen ja auch alle gefunden haben. Und die heißt, wenn du mich zum Objekt machst, mache ich dich auch zum Objekt. Das geht dann los mit blöde Mama und endet damit, dass man am Ende seinen Chef beschimpft. Oder dass man eben auch immer besser lernt, andere Leute vor seinen eigenen Karren zu spannen. Ja, immer ausgefeilter, die anderen benutzt für das, was man selber vorhat. Und wenn man das dann das ganze Leben lang so gemacht hat, dann ist es natürlich relativ schwer, sich der Frage zu stellen, ob man so einer überhaupt sein möchte. Und die Frage, die dahinter steckt, heißt, eigentlich möchte jeder Mensch Subjekt sein. Also er möchte ja sich in seiner eigenen Autonomie und Gestaltungskraft in einer Gemeinschaft erleben. Das ist der große Wunsch. Und wenn man jetzt andere zum Objekt macht, ist man eigentlich nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Dann hat man sich ja aus dieser Gemeinschaft herauskatapultiert und man benutzt die anderen, macht sie zum Objekt und in einer gewissen Weise ist das etwas, was man, wenn man bei sich wäre und das empfinden könnte, was man da tut, würde man das nicht machen. Weil man weiß, dass man weder sich selbst für andere zum Objekt zur Verfügung stellen will. Und wenn die kommen und mich benutzen wollen, sage ich, mache ich nicht. Und ich mache mich auch nicht zum Objekt meiner eigenen Vorstellungen und putze mich auf irgendeine Art und Weise heraus, weil ich glaube, darauf kommt es jetzt an. Also weil ich denke, darauf käme es jetzt an. Also ich mache mich nicht selbst zum Objekt, ich stelle mich nicht für andere als Objekt zur Verfügung und ich mache auch andere dann nicht zum Objekt. Und das ist, das würde mit anderen Worten würde das heißen, das kann nur jemand, der wirklich selbst der Gestalter sein will, der sich selbst für wertvoll hält und nicht für minderwertig. Macht muss ja nur einer gewinnen, dem es nicht so gut geht. Wenn es einem gut geht und er mit sich selbst zufrieden ist, muss der nicht andere Leute beherrschen und für seine Zwecke verwenden. Und diesen Zustand, wo man sozusagen mit sich selbst im Reinen ist und wo man auch so etwas wie eine Achtung vor sich selbst hat und wo man immer selbst auch darauf achtet, dass man Gestalter bleibt, den nennt man Würde. Das ist die Würde, die ich wahren kann. Aber damit ich das kann, muss ich mir auch irgendwie mal sowas wie eine Vorstellung und ein Bewusstsein meiner eigenen Würde herausgebildet haben. Wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit machen wir eine Vereinbarung, dass jeder Mensch eine Würde besitzt. Ja, vielleicht auch die Lebewesen alle, kann auch sein, könnten wir auch beschließen. Aber davon wird ja nichts besser. Es wird ja erst dann mit der Würde etwas, womit man auch was anfangen kann, wenn der Einzelne die Möglichkeit hat, eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde herauszubilden, damit er die auch aufpassen kann, dass die nicht verletzt wird und dass er sie vor allen Dingen nicht selber verletzt. Und dann wird es interessant, jemand, der aufpasst, dass er seine eigene Würde wahrt, der stellt sich anderen nicht mehr als Objekt zur Verfügung. Der weiß, worum es geht. Der ist auch nicht mehr verführbar. Das ist auch interessant. Und der macht auch andere nicht zu Objekten. Das heißt, in dieser, wenn wir wollten, könnte jeder von uns ein Leben führen, wo er sich darum bemüht, das so würdevoll wie möglich zu gestalten. Nicht immer dauernd sagen, wo die anderen die Würde verletzt, sondern ja, bei mir geht's los. Wenn man dafür noch einen anderen Begriff sucht, also man dürfte sich selbst nicht als Objekt für andere zur Verfügung stellen, man müsste seine eigene Würde bewahren. Der andere Begriff ist, man könnte auch einfach versuchen, ein liebevoller Mensch zu werden. Das ist nämlich dasselbe. Also und zwar nicht so sehr liebevoll zu den anderen, das kommt dann von selbst, sondern erstmal liebevoll zu mir selbst. Wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe, dann mache ich manches nicht. Also da putze ich mich nicht irgendwie heraus, nur weil meine Freundin sich auch so herausgeputzt hat. Oder weil ich mir einbilde, dass ich da irgendwelche Männer damit einfangen kann. Das brauche ich doch alles nicht. Dann kann ich so sein, wie ich bin. So. Und das wäre liebevoll. Und dann passe ich auch auf, dass ich mich nicht selbst verletze, dass ich bei mir bleibe. Und das ist wahrscheinlich ein sehr glücklicher Zustand. Derjenige oder diejenigen, die das schaffen, sind dann Menschen, das sieht man denen auch an, die haben irgendwie so eine angenehme Ausstrahlung. Mit denen ist man gern zusammen. Weil die nicht nur zu sich selbst liebevoll sind, sind auch zu den anderen aufmerksam und liebevoll. Und zu dem liebevoll gehört auch, dass man den anderen in seine Grenzen verweist, wenn der übergriffig wird. Dass, wenn der dann also ankommt und sagt, ohne dich kann ich nicht leben, dann würde ich sagen, okay, wenn du das noch einmal sagst, bin ich weg. Ja? Weil das hat mit Liebe nichts zu tun. Der will einen benutzen. Man soll dazu dienen, dass der leben kann. Das ist doch bescheuert.
Wird uns aber als Liebeslippenbekenntnis ja so verkauft. Das gehört dazu. Ja, das stimmt.
Ja,
und und Sie sagten gerade, wenn ich beginne, liebevoll mit mir umzugehen, dann kann ich ja auch oft schon spüren im Arbeitsleben, wo sind meine Grenzen, ja? Also wo hört es dann auf? Und wo brauche ich noch den Raum für mich? Oder wann tut es mir nicht mehr gut, dort zu sein? Und was muss ich tun, damit es mir wieder gut tut? Und so weiter.
Wird alles total einfach, ja. Braucht man nicht extra einen Kurs zu machen hier in Stressmanagement oder Zeitmanagement. Da hat man was, was einem wirklich bedeutsam ist, und dann orientiert man sich daran. Also ich bin fest davon überzeugt, es ist im Grunde genommen total einfach, aber man kriegt es halt alleine so schlecht hin, wenn alle anderen so anders unterwegs sind. Und deshalb ist eben, wir haben ja diese Akademie für Potenzialentfaltung aufgebaut als Genossenschaft, weil ich weiß, wie schwer das alleine ist. Aber wenn Sie noch fünf andere haben, mit denen Sie sich gemeinsam darauf verständigt haben, dass Sie das gemeinsam machen und sich gegenseitig stützen, dann geht's. Dann können da draußen welche kommen und sagen, ihr seid doch blöd. Nein, sind wir nicht blöd, sondern wir wissen, warum wir das tun. Und dann kann man dabei bleiben und dann hält man es durch. Währenddessen alleine in so ein offenes Gewässer zu fahren, ist wirklich ein bisschen schwierig. Das ist so wie mit dem Kajak auf hoher See. Manche schaffen das, aber es gehen auch viele unter. Die
Aber
meisten werden vom Wind wieder zurückgetragen.
okay. Oh. Aber es bedeutet ja im Prinzip, was wir eigentlich für unsere Kinder tun können oder um die wirklich zu stärken, ist ja schon mal das Selbstbild mitzugeben oder ihnen auch das Gefühl zu geben, dass sie selbst entscheiden können, dass es wichtig ist, was sie empfinden zu alledem und ja, ihnen eigentlich versuchen, die Würde zu bewahren oder überhaupt ihnen auch anzuerkennen, dass sie eine haben. Oder was können wir tun, um unsere Kinder gestärkter da.
Also wenn das stimmt, was wir da reden, ist das ja total easy, also völlig simpel. Man müsste, wenn wir uns jetzt in das Kind hineinversetzen, man müsste als Kind das Gefühl haben, von seinen Eltern müsste man das Gefühl vermittelt bekommen, dass man so, wie man ist, richtig ist. Dass man nicht erst noch was leisten muss, dass man nicht genau das so machen muss, wie Mama und Papa das erwarten, sondern dass die einen so mögen, wie man ist. In dieser Besonderheit. Nicht als Abklatsch von Mama und Papa, sondern so wie man ist. Das nennt man auf Deutsch bedingungslose Liebe. Und das können die meisten nicht. Die müssen immerzu an den Kindern rummachen, weil sie Angst haben, dass das nichts wird mit denen. Oder weil sie sich selber verwirklichen wollen, was weiß ich, wären selbst vielleicht mal gerne Eiskunstläuferin geworden und jetzt muss dieses arme kleine Mädchen und alles. Also das arme kleine Mädchen muss eigentlich gar nichts, aber es sieht das Leuchten in den Augen der Mutter, wenn die Schlittschuhstiefel anzieht und dann strengt die sich an und wird dann vielleicht auch tatsächlich irgend so eine Eiskunstläuferin. Aber das ist gar nicht ihr Leben. Das hat die für die Mama gemacht. Das ist nicht so gut. Also das ist auch keine bedingungslose Liebe, wenn ich meinen Kindern signalisiere, was ich von ihnen erwarte, ohne es zu sagen. Sie kriegen das sowieso raus. Und dann machen die das so, wie ich es mir wünsche, weil die Kinder wollen einen immer glücklich machen. Da kann man machen, was man will. Also so lange jedenfalls, bis sie dann von uns so enttäuscht sind, dass sie mit uns nichts mehr zu tun haben wollen. Aber das ist dann unser Werk gewesen. Da kommt kein Kind von sich aus drauf. Da muss man ihnen schon ziemlich zusetzen, bevor die den Glauben aufgeben, dass Mama und Papa für sie da sind und sie so mögen, wie sie sind.
Und ich habe so eine Theorie zum Beispiel auch zur Pubertät. Je stärker wir versuchen, diese Kinder zu beeinflussen oder zu gestalten, desto stärker ist dann die Auflehnung in der Pubertät. Stimmt das oder ist das Quatsch?
Ja, die meisten Wissenschaftler und Psychologen würden sagen, das stimmt nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das stimmt. Und zwar deshalb, weil die mit der Pubertät, da schießen ja diese Hormone ein bisschen im Kopf, da kriegt man mehr Antrieb. Und das ist dann sozusagen fast der letzte Versuch, den man nochmal unternimmt, sich als Gestalter seines eigenen Lebens zu profilieren. Und je mehr man von den anderen bis dahin gegeißelt und gegängelt worden ist und man sein ganzes Leben bis dahin an den Vorstellungen von denen ausgerichtet hat, desto stärker explodiert das dann während der Pubertät und man versucht sich dann von denen abzulösen. Es gibt ein Beispiel, das ist der André Stern, der nie in der Schule war und der auch in diesem Alphabet-Film mitgespielt hat und der auch so Eltern hatte, die so anders sind als normale Eltern und auch nicht in solchen Peer-Groups groß geworden ist. Und der hat ein Buch geschrieben, Mein Vater, mein Freund. Mhm. Und da steht drin, dass der keine Pubertät gehabt hat. Mhm. Aber der ist natürlich jetzt Mann geworden. Aber offenbar ohne diese ganzen Ablösungskonflikte und was es da alles normalerweise geben soll. Mhm. Es gibt ja auch Kulturen, die machen, es ist schon ein schwieriger Übergang vom Kind oder vom Jungen oder vom Mädchen zum Mann oder zur Frau. Aber da gibt es ja auch Kulturen, die machen das den Kindern leichter. Also da gibt es dann so Rituale, mit denen man diesen Sprung den Kindern erleichtert. Vorher waren sie so und dann sind sie eben nach dem Ritual so. Mhm. Uns scheint das egal zu sein. Wir lassen die da rein schlittern und dann müssen die sehen, wie sie mit diesen Konflikten und diesen inneren Brodeln zurechtkommen. Manche gehen ja dabei auch geraten dabei auf sehr, sehr schwierige Abwege. Mhm. Also Drogen zum Beispiel. Mhm.
Mhm. Und nun gibt es, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Sie es, es gibt ja schon auch bestimmte Schulfächer, oder nein, anders. Es gibt eine Schule in Bielefeld, die hat schon ein anderes System und das ist auch eine staatliche Schule. Es war ein Forschungsvorhaben, ich glaube seit den 70ern, und ist auch an die Universität Bielefeld angeschlossen. Und dort ist es den Kindern erlaubt, sich quasi frei zu bewegen, wenn der Lehrer sagt, okay, wir machen jetzt die und die Aufgabe und die gehen aber erst woanders hin und gucken sich Dinge an, dann ist da niemand verwundert, sondern alle halten es mehr oder minder aus und am Ende kommen sehr selbstbewusste Schüler dabei raus. Also das war mein Eindruck, als wir diese Schule besucht haben. Und es war ein 15-jähriges Mädchen, die dann den Lehrer gezielt fragte, ja, worauf zielt Ihre Frage jetzt ab? Bitte nochmal klarer stellen. Und das fand ich so erstaunlich, weil ich mir dachte, in unserem gängigen Schulsystem haben wir ja nur gelernt, dass die ältere Person erstmal die Respektsperson ist. Also ich habe selten Schüler erlebt, die sich trauen, da so gestärkt aufzutreten. Und warum führen wir dieses Modell nicht fort, wenn wir sehen, es funktioniert? Es kommen Schüler raus, die am Ende, ja, die selbstbewusst sind, die Dinge hinterfragen. Also
ich habe es Ihnen schon gesagt, wenn Sie jetzt als Politiker diese Schulform, das ist die Laborschule Bielefeld.
Ah ja, genau.
Wenn Sie die jetzt flächendeckend in NRW ausbreiten, dann sind Sie nach 14 Tagen kein Bildungsminister mehr. Weil da gibt es keinen Druck, da wird rumgehampelt, da lernen die nichts angeblich. Und was die Leute alle so im Kopf haben und ein Bildungsminister, der solche Schulen im Land ausbreiten will, der muss weg. Und da werden Sie sehen, was da für ein Hype losgeht. Mhm. Also funktioniert nicht. Aber nicht, weil die Politiker es nicht könnten, sondern weil die Masse der Bevölkerung es sich nicht anders vorstellen kann. Mhm. Sie haben es ja selber auch so ausgehalten und glauben, das sei normal. Da müsse man durch. Stählt die Seele oder was. Früher bei den Nazis haben sie ja auch gesagt, dass man hart wie Kruppstahl gemacht werden soll als Junge. Mhm. Das ist ein bisschen altertümlich und ist natürlich jetzt extrem hinderlich für jede Form von Veränderung in der Schule. Weil jetzt kommt die nächste Generation, die hat es ja so wie Sie jetzt auch gelernt, dass man das zur Not ja aushalten kann. Also man hat ja dann auch ein bisschen was gelernt. Also wird man sagen, na, so schlimm war es nun auch nicht. Also werden Sie Ihre Kinder wieder in die Schule schicken und werden da zuschauen, wie die da wieder ihre Freude am Lernen verlieren. Aber dann haben Sie ja an sich selbst das leuchtende Beispiel, dass das nicht so schlimm ist, wenn man die Freude am Lernen verliert. Mhm. Ja, nur Sie wissen überhaupt nicht, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Sie Ihre Freude am Lernen, am Gestalten, am Entdecken, Ihre ganze Kreativität von Anfang an hätten behalten können. Das wissen Sie nicht. Dass man, wenn man noch ein paar Jahre in die Schule geht, dass da irgendwas passiert und man nicht genauso naiv ist wie vorher, das ist klar. Aber das passiert Ihnen auch, wenn Sie 5 Jahre in den Kindergarten gehen, dann lernen Sie auch eine ganze Menge.
Aber da ja auch schon eigentlich sich einzufügen oder was ich schon bei meiner Tochter beobachten konnte, trinken gibt es zu festen Zeiten, das und das und alles, was so ein bisschen Extrawurst ist, war auch schon nicht gern gesehen. Aber gut, da arbeiten ja die gleichen Menschen, die durchs System gegangen sind, wie überall, haben sie auch schon gesagt. Und
Ja, die müssen auch im Kindergarten ja schon darauf achten, dass die Kinder, wie die das nennen, schulfähig werden.
ja.
Das heißt, die Regeln und die Verhältnisse, die an Schulen herrschen, werden sozusagen runtergedrückt bis in den Kindergarten. Was ich eben meinte, ist, dass es doch auch nichts schaden könnte, wenn man bis sozusagen bis 15 in eine Einrichtung geht, die dann weiter Kindergarten heißt. Also da lernt man auch was. Also da kann man ja eine Bibliothek einstellen. Da könnte es sogar passieren, dass die Kinder sich das selber aneignen, was es da alles so zu lernen gibt. Und dass die sich fragen und dann kommen sie auch zu den Kindergärtnerinnen und fragen, wie das jetzt mit der Photosynthese geht. Das hätten sie in dem Buch nicht richtig verstanden. Und dann kann die Kindergärtnerin sagen, ja, da gibt es so eine wunderbare Erklärwebseite. Da ist jemand, der erklärt das mit der Photosynthese. Da guckt man doch mal im Internet nach. Und dann setzt sich so ein Kind eine Stunde da vor dem Bildschirm und kriegt von jemandem, der es wirklich selber verstanden hat, erklärt, wie die Photosynthese geht. Ja, wunderbar. Das kann ja sein, dass aus solchen Einrichtungen, die man dann nicht mehr Schule nennt, gebildetere Menschen hervorgehen als aus den Einrichtungen, wo wir jetzt im Augenblick unsere Kinder hinschicken, damit sie gebildet werden. Funktioniert ja sowieso nicht. Das ist ja die Kernbotschaft dieses Buches. Die Schule ist eine schöne Einrichtung. Da kann man Kinder wunderbar aufbewahren. Da kann man ihnen das notwendige Wissen mitgeben für die weiterführenden Ausbildungsgänge. Das nennt man aber dann nicht Bildung, sondern Ausbildung. Und man kann dort auch das machen, was die ja auch zwangsläufig in Schulen machen, nämlich aussortieren, wer auf welche weiterführende Ausbildungseinrichtung besser passt. Also Ausbildung, Aufbewahrung, Aussortieren. Das sind die drei Sachen, die kann die Schule prima. Aber Bildung für ein gelingendes Leben, dass man später mal mit diesen komplexen Situationen im Zusammenleben mit anderen und auch mit sich selbst und mit der Welt zurechtkommt, das kann man doch nicht unterrichten. Das ist ja absurd. Da haben wir uns, glaube ich, alle was vorgemacht, indem wir darauf reingefallen sind, dass wir oder auch uns gegenseitig beschwichtigt haben, dass die Schule das schon machen kann. Kann sie nicht. Das ist Bildung fürs Leben kann man nur dort le le lernen, wo das Leben ist. Und das ist, die Schule ist nicht das Leben. Das ist nur ein Ausschnitt vom Leben. Lauter Gleichaltrige und noch ein paar Lehrer, das ist nicht das Leben. Deshalb scheitern ja dann auch so viele, weil sie nicht gelernt haben, wie das Leben geht.
Und wenn wir, Sie haben es gerade erwähnt, dieses Freilernen, ja, wenn wir das einmal zulassen würden, ist es dann oder neurobiologisch eigentlich so, dass wir ganz anders lernen würden, und zwar in Brocken, nicht in kleinen Bröckchen, also in Häppchen, a 45 Minuten und dann 7 verschiedene Fächer pro Tag oder 5. Sondern wirklich, dass wir uns über mehrere Wochen mit einem Thema befassen würden, wo wir voll drin aufgehen, und dann würden wir zum nächsten Thema gehen, von mir aus Sprache oder Lesen, Schreiben, Malen, was auch immer. Also es sind ja auch auf unserem Stundenplan, wir haben keine Ahnung, wie viele Stunden Mathe pro Woche, wie viele Stunden Deutsch, und dann haben wir einmal Kunst, einmal Singen. Ja, und auch da geht es darum, jetzt muss ich dieses Lied so mitsingen, sonst ist es nicht gut, ja, dann ist die Note schlecht. Also, wie würden wir denn lernen, wenn wir im Freistil lernen würden, das gehirntechnisch gesehen eigentlich? Wie wäre unser natürlicher
Wir würden so
Lernfortschritt?
lernen, wie wir die ersten 3 Jahre gelernt haben, als wir laufen gelernt haben, sprechen gelernt haben. Hat uns ja auch keiner unterrichtet. Das haben wir alles gelernt, weil es uns interessiert hat, weil wir es wollten. Und da kann man offenbar in kürzester Zeit, stellen Sie sich mal vor, in einem Jahr haben wir eine Muttersprache gelernt aus nichts. Wir konnten vorher gar keine Sprache, wir konnten noch nicht mal Laute bilden. Wir haben eine Mildatur und wir mit den Stimmbändern haben wir so lange geübt, bis da der richtige Laut rauskam. Und dann hat uns auch noch jemand verstanden. Und dann haben wir weitergemacht und dann haben wir diese Muttersprache in einem Jahr gelernt. Wahnsinn. Das ist ja, sozusagen, wenn man dann später, wenn man schon eine Muttersprache kann, dann noch eine Fremdsprache zu lernen, ist ja lächerlich dagegen. Also müsste man eigentlich eine Fremdsprache, wenn man sie wirklich unbedingt lernen will, die müsste man in 3 Monaten lernen können. Also ziemlich perfekt auch. Mhm. Das, weshalb das nicht funktioniert ist, weil wir das alle gar nicht wollen. Weil wir immer nur müssen. Mhm. Und wenn man muss, geht's nicht.
Ja.
Menschen und Kinder und Jugendliche sind eben keine Zahnpastatuben, wo mehr rauskommt, wenn man mehr draufdrückt, sondern die konstruieren sich ihren Lernprozess selbst. Und in dem Augenblick, wo man sie das nicht machen lässt, und sie machen das eigentlich am allerbesten, wenn sie spielerisch ausprobieren, was geht. So haben wir sprechen gelernt, so haben wir laufen gelernt, spielerisch ausprobieren, was geht. Und so könnten wir auch natürlich die Photosynthese lernen. Mhm. Oder die Integralrechnung. Mit ein bisschen Hilfestellung, klar, wir sind ja dann auch schon ein bisschen weiter. Mhm. Aber im Kern müsste es so sein, dass wir dieses Wissen uns selbst erschließen. Mhm. Und dass da keiner kommt und uns belehrt und dann noch bewertet. Das mhm. macht alles kaputt.
Ja.
Aber wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass man das gar nicht machen kann, weil dann zu viele glückliche Menschen aus der Schule kämen. Hm. Als kleine Entdecker und Gestalter teamfähig sich auf den Weg machen, diese Welt zu gestalten. Und dann wäre die ganze Werbung und all diese Produkte, die da produziert werden, das wäre alles umsonst.
Hm. Hm. Genau. Und vielleicht noch die letzte Frage. Wie wichtig ist denn ein übergeordnetes Ziel für uns? Oder es wird auch oft Lebenssinn genannt. Das ist ja auch das, wo viele schon spüren, dass es ihnen fehlt. Ja, was ist mein Lebenssinn, fragen sich ja viele. Und wir haben ja nie gelernt, uns so eine Frage zu stellen. Wir haben nie gelernt, uns überhaupt zu fragen, wer sind wir, was wollen wir, was interessiert uns, welche Talente haben wir mitgebracht. Und wenn uns aber trotzdem mit 40 klar wird, eigentlich hätte ich gerne einen übergeordneten Lebenssinn. Wie kann ich mich denn dennoch auf die Suche danach machen, um mein Leben vielleicht.
Ich glaube, das muss man in der richtigen Reihenfolge machen. Das ist, wenn man sich selbst gar nicht als Gestalter seines eigenen Lebens versteht, sondern immer nur das macht, was andere einem vorsagen. Und man immer nur alles macht, um da dazu zu gehören und möglichst erfolgreich zu sein und sich anzupassen. Wenn man das so macht, dann braucht man auch keinen Lebenssinn zu suchen, weil man ist ja gar nicht Gestalter seines eigenen Lebens. Und wenn aber jetzt jemand sich als Gestalter seines eigenen Lebens auf den Weg macht, dann ist das zwangsläufig so, dass der sich fragt, wozu er das gestaltet und was er damit will. Und das heißt, die Sinngebung des eigenen Daseins kann nur durch jemanden erfolgen, der nicht wie so ein abgerichteter Affe umherspringt.
Mhm. Ja. Okay, da haben wir noch einiges vor, glaube ich, oder?
Das ist eine spannende Zeit und wir können ja mal gucken, wie das jetzt sich alles gestaltet. Wir haben ja eine große Herausforderung. Diese Corona-Epidemie ist ja etwas, was unser gesamtes Leben auch nicht nur die nächsten 14 Tage begleiten wird. Mhm. Ich habe nochmal zurückgeworfen auf die Frage, wozu er überhaupt hier das alles treibt. Mhm.
Ab morgen sind die Schulen.
Wenn man einfach so weitermachen kann wie bisher, glaube ich auch nicht.
Ja. Und ab morgen sind die Schulen bundesweit geschlossen. Also ich muss sagen, alle um mich herum sind so ein bisschen noch gestresster durch diesen Gedanken, aber ich freue mich sehr auf die Zeit, weil wir jetzt einfach dieses Experiment frei lernen, einfach mal ausprobieren werden und dann mal schauen, wie geht's zu Hause, ja, im Garten oder auf der Wiese lernen und dann vielleicht ein bisschen mit Bewegung verknüpfen, keine Ahnung, man selber weiß ja auch nicht.
Soll ich immer was sagen?
Ja.
Wir lernen immer, jeden Moment. Man braucht nicht sich anzustrengen, damit man lernt. Mhm. Nur vieles von dem, was wir lernen, ist nicht das, was in den Stundenplänen steht. Mhm. Also es wäre auch schön, wenn unsere Kinder einfach mal lernen, was wir tun, damit wir glücklich sind. Mhm.
Das stimmt.
Also ja. Das auch mal lernen, dass man in dem, was man tut, auch aufgehen kann, weil man sich damit so sehr verbindet. Mhm. Also, dass die meine Mutter erleben, die was weiß ich, beim Anlegen des Blumenbeetes so versunken ist, dass die nichts sieht und nichts mehr hört. Mhm. Weil sie so sehr dabei ist. Das ist, da lernt das Kind auch was. Mhm. Nämlich, dass das etwas ist, wo offenbar ein Mensch ganz glücklich wird dabei, wenn der sich so hingeben kann, mhm, einer Tätigkeit. Das wäre wahrscheinlich viel besser, als wenn sie dem Kind die ganzen Blumensorten da erklären, die sie in die Erde stecken.
Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Und das hat auch gerade nochmal eine Erinnerung hochgebracht. Für meine Töchter wünsche ich mir ja, dass sie Gestalterinnen ihres Lebens werden, ja, also dass sie glücklich werden, dass sie das tun können, was ihnen Spaß macht. Und dann dachte ich, okay, das brauche ich ihnen nicht 10-mal am Tag zu erzählen, dass sie die Möglichkeit haben, sondern eigentlich glauben sie mir das nur, wenn ich das auch mache. Und ich muss sagen, das war so der entscheidende Schubser für mich, dass ich dachte, ja gut, dann kann ich ja jetzt nicht jeden Tag selber sagen, oh Gott, wie anstrengend ist das alles? Und ihnen aber sagen, ihr könnt alles machen, sondern dann nur wirklich, indem man selber jetzt endlich losgeht und seinem Gefühl auch folgt, ja, was gut ist für einen selbst und was nicht.
Ja, man kann den Kindern nichts anderes zeigen als das, was man selber hat.
Ja.
Hat mir Spaß gemacht. Ich grüße Sie und unsere Zuschauer. Machen Sie was Schönes damit.
Ich danke Ihnen, Dr. Hüther. Ihnen alles Gute.